So, die da sind, fangen wir an, ja? Wo ist mein Leser, Vorleser? Noch nicht da. Benni, werden Aufnahmen werden gemacht? Ja, danke, wurde schon gefragt, ja. Okay. Ja, wir gehen jetzt zu unserem nächsten Bibelabschnitt aus Römer Kapitel 1, Verse 18 bis 32, wollen wir zuerst vorlesen. Ja, danke, Rich. Römer Kapitel 1, Vers 28 bis 32, dieser Abschnitt, der wird überschrieben, ein heiliger Ort bleibt nie leer. Wir wollen uns anschauen, was das für ein heiliger Ort ist, warum er nie leer bleibt, womit wird er dann gefüllt, damit er nicht leer bleibt. Wie funktioniert das? So, ich weiß, dass die Pausen sind immer gut, angenehm, aber leider muss man sich ein bisschen an den Plan halten, sonst kommen wir heute nicht gut voran. Ja, deswegen wollen wir zügig dann weitermachen. Gut, Richie, bitte lies bitte vor diesen Abschnitt. Das ist ein längerer Abschnitt von 18 bis 32, ganz schön klar und deutlich. Ja,
alles bitte klar.
Schön.
Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gottes Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die entehrenden Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihren Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sie sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch, im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben.
Ja. Wenn wir diesen Abschnitt lesen, dann oft denken wir, über wen geht hier die Rede? Über wen wird hier gesprochen? Und so das Erste, was kommt, ja, über die Menschen, die eben, über die Heiden, über Menschen, die ohne Christus sind, verlorene Menschheit und so weiter. Über die Ungläubigen, über die, die draußen sind. Aber schauen wir uns die Verse von 29 bis 31 an, wo die Liste der Sünden aufgezählt wird, wo die Sünden aufgezählt werden. Was aus dieser Liste kommt in der Gemeinde niemals vor oder ist nie vorgekommen und kommt auch nicht vor? Schauen wir uns diese Liste nochmal an. Was aus dieser Liste kommt nie vor in der Gemeinde? Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Was kommt, gibt es da was, das, was in der Gemeinde nie vorkommt? Oder? Wie? Gottesverächter. Ja, vielleicht das, ja. Vielleicht, obwohl man im übertragenen Sinne kann man Gott sehr schnell verachten, nicht unbedingt mit Worten, aber mit Werken. Aber sonst alles andere, ja, dann über wen geht hier die Rede dann? Über die, die draußen sind irgendwo? Es geht über alle hier die Rede. Hier wird etwas Wichtiges gezeigt, was in allen Menschen sich tut, dauernd geschieht. Und das wollen wir jetzt anschauen. Also hier werden diese schlechten Früchte, die Werke des Fleisches aufgezählt. Und die gibt es auch bei uns, auch unter uns. Vielleicht nicht alle, aber bei einem das, bei dem anderen anderes. Wir haben auch damit zu tun, damit zu kämpfen. Wir können nicht sagen, dass wir, also Gemeinde hat damit nichts zu tun. Sie hat damit zu tun und nicht zu selten. Die Bibel gibt uns hier eine klare Brille, um zu sehen, warum wir uns so verhalten, wie es tun. Hier wird erklärt, warum diese Menschen das so tun. Wieso kommt diese Liste der Sünden vor? Und hier wird eine ganz deutliche Erklärung gegeben. Erklärt, wieso kommt es dazu? Wie sollen wir unser Leben richtig sehen? Was ist der wirkliche Grund für unsere Probleme? Und wie könnten wir lernen, nicht nur an den Früchten zu arbeiten? Das ist, was uns hier dieser Text zeigt. Die Bibel zeigt nicht nur die schlechten Früchte an, sondern sie zeigt uns auch den Prozess, wie diese schlechten Früchte entstehen. Das ist hier. Hier wird der Prozess gezeigt. Wie kommt es zu diesen schlechten Früchten? Und darüber redet dieser Textabschnitt. Wenn wir den Text genauer anschauen, können wir feststellen, dass ein wichtiger Schlüsselbegriff hier dreimal wiederholt wird. Es geht darum, was die Menschen machen. Und das dreimal tun die Menschen etwas und das, was sie tun, ist ziemlich gleich, immer dasselbe. Jetzt haben wir nicht die Zeit, dass wir das selber suchen. Es würden einige Minuten drauf gehen. Deswegen sage ich das gleich heraus, also worum es hier geht. Es geht hier darum, dass die Menschen hier etwas vertauschen oder austauschen oder verwandeln. Sie tauschen etwas um oder aus. Und dreimal. Drei große Austausche finden hier statt. Vers 23, da ist der erste Austausch. Schöpfer, und jetzt tragen wir ein, durch Schöpfung wird ausgetauscht. Der Schöpfer wird durch die Schöpfung ausgetauscht. Vers 23, und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht, hier kommt dieses Wort vertauscht vor, vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Wir sehen, dass hier wird alles in zwei Teile eingeteilt. Auf einer Seite ist der Schöpfer, unser Gott, und auf anderer Seite ist die Schöpfung, das, was Gott geschaffen hat. Und hier wird aus der Schöpfung dann mehrere Dinge genannt. Menschen, Vögel, vierfüßige, kriechende Tiere. Und wir wissen, dass es ist auch nicht das Einzige, was der Mensch, so gesagt, anbetet, anstatt Gott. Menschen haben auch die Sonne und den Mond angebetet und den Wind und das Feuer und alles, alles Mögliche. Aber egal, was man nennt, das wird alles aus dem Bereich der Schöpfung kommen. Deswegen ist diese grobe Einteilung Schöpfer und Schöpfung. Es gibt keine dritte Kategorie. In allem, was es gibt, in der Welt, im Universum und darüber hinaus, es gibt nur diese zwei Kategorien. Es gibt nur den Schöpfer und die Schöpfung. Eine dritte zwischen was gibt es nicht. Und entweder geht es den Menschen um den Schöpfer oder es geht uns um etwas aus dem Bereich des Erschaffenen. Und da kann alles Mögliche sein, was aus dem Erschaffenen ist. Also die ganze Schöpfung kann da drin sein. Was aus dem Bereich des Erschaffenen ist für Menschen von besonderer Bedeutung? Worauf legen Menschen besonderen Wert, auch heute, unter so allgemein? Was kommt uns in den Sinn? Worauf legen die Menschen besonderen Wert? Sie schätzen das ganz besonders. Was sind das für Dinge? Natur, was noch? Das Eigentum? Gesundheit, das ist ja das Wichtigste, ja? Hauptsache, das Wichtigste ist gesund sein, das sagt man ja immer so, ja? Was noch? Markt. Geld, ja? Ja, Geld, richtig. Nochmal Geld. Oder? Ich höre schlecht, deswegen. Arbeit zum Beispiel, ja. Wir sehen sehr viele Dinge, ja. Wohlstand, Luxus, das können die Familie sein, die Kinder, die Ausbildung, der Beruf, Erfolg zu haben, Ruhm und Ehre zu haben. Das sind Dinge, die für uns wichtig sind, von Bedeutung sind, von besonderer Bedeutung. Diese Dinge sind an sich selbst, sind sie eigentlich gut, sind nicht böse oder weder gut noch böse. Das ist eigentlich, ist nicht falsch, diese Dinge für wertvoll zu halten. Es ist nicht falsch, es ist nicht verkehrt, gesund sein zu wollen oder erfolgreich sein zu wollen. Es ist nicht verkehrt, es ist in Ordnung. Aber wenn auch nur dieses ein einziges aus diesem ganzen Bereich den Platz einnimmt, welchen nur der Schöpfer einnehmen soll, dann werden sofort diese Dinge werden zu etwas, was Gott absolut zuwider ist. Gott ist dagegen. Wie nennt die Bibel diese Dinge, wenn der Mensch etwas anbetet anstatt Gott? Götzen, ja? Götzen, Idolen. Und hier in Vers 23 wird der erste Austausch geschehen, wo der Mensch praktisch den Anbetungsobjekt austauscht. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, Mensch, Tier und Schöpfung. Sie haben auf der Ebene der Anbetung beten sie nicht mehr Gott an, sondern sie beten etwas aus der Schöpfung. Und das ist egal, was das ist. Ob das deine Frau, deine Kinder, ob du selbst das bist oder dein Geld oder dein Auto oder deine Autoreifen, egal was das ist, ja. Wenn das ist für dich von außerordentlicher Bedeutung, wichtiger als das, was Gott von dir erwartet, dann hast du dein Anbetungsobjekt ausgetauscht. Es findet hier dieser Austausch statt, Schöpfer gegen Schöpfung. Die höchste Bedeutung bekommt nicht der Schöpfer, nicht Gott, Jesus Christus, sondern irgendetwas aus dem Bereich des Erschaffenen. Und dementsprechend werden wir denken, dementsprechend werden wir auch handeln. Und so entstehen Götzen, die Götzen auch heute. Und das ist nicht nur über die Zeit, über irgendwelche Heiden da in der Pazifik, auf der Insel da irgendwo, wo sie noch halbnackt da rumspringen, auf den Bäumen herum. Also nicht darum geht es. Es geht um alle Menschen. Es geht um uns. Das geschieht in uns. So entstehen Götzen auch heute, durch den Austausch, durch das Vertauschen. Der Schöpfer wird durch die Schöpfung ausgetauscht und man sagt, das ist ja nicht so, dass man jetzt vor etwas sich niederbeugt und niederfällt, aber man sagt, in diesem Fall, in diesem Moment, in diesem konkreten Moment, für mich ist das am wichtigsten. Wart mal mit deiner Bibel, wart mal mit deinem Gott, wart mal mit allem drum dran. Ach Herr Jesus, verzeih mir, aber ich kann nicht anders. Das muss ich haben. Das geschieht, weil der Anbetungsobjekt wurde ausgetauscht. Und das geschieht im Herzen. Gott wird durch etwas ersetzt, was aus dem Bereich des Erschaffenen kommt. Was geschieht hier? Der erste Schritt, der hier gemacht wird, ist der Austausch des Anbetungsobjektes. Wir werden alle drei Schritte sehen, deswegen hier sind drei Felder. Der unterste, der wichtigste, der größte, der bedeutendste Austausch ist der erste. Und das ist der auf der Ebene der Anbetung. Der Schöpfer wird durch die Schöpfung ausgetauscht. Es gibt nichts Tieferes als Anbetung des Herzens, also in menschlichem Wesen. Das ist die tiefste Ebene. Tiefer gibt es nichts mehr. Also hier entscheiden sich die Welten. In welche Richtung geht es weiter? Bei der Frage der Anbetung, was ist für mich das Wichtigste, gerade jetzt, in diesem Augenblick, was ist für mich das Wichtigste? Und da wird immer dieselbe Frage sein. Entweder ist das Gott, der Schöpfer, oder ist das etwas aus dem Bereich der Schöpfung? Dritte Kategorie gibt es nicht. Entweder oder. Es ist die tiefste Ebene im Menschen und in jeder Frage des Lebens betet den Mensch entweder Gott an oder etwas anderes. Betet an, nicht in dem Sinne, dass er niederkniet und niederbeugt, aber in dem Sinne, dass er das für das Wichtigste hält. Und dementsprechend wird er auch weitergehen. Was ist für mich das Wichtigste? Das entscheidet, was ich weiter unternehmen werde. Wir wissen so, zum Beispiel, wie oft ist es, dass zum Beispiel jetzt so eine Veranstaltung wie heute oder so Bibelstunde in der Woche oder so, es geht nicht und ich kann nicht und. Aber zur gleichen Zeit oder zur gleichen unmöglichen Zeit irgendwo läuft etwas, was mich sehr, sehr interessiert. Dann finde ich alle Wege und Mittel, dorthin zu kommen, bis ich nehme sogar Urlaub, einen Tag oder ein paar Tage und ich fahre dahin. Und ich bin bereit, sogar Geld zu zahlen und. Aber ich will das bekommen, das interessiert mich. Bibelstunde oder das, ja, es ist schon gut, aber es kommt ja noch, es ist nicht der letzte Tag im Leben, aber das will ich. Und das, so geschieht dieser Austausch in unserem Herzen eigentlich jeden Tag. Auf dieser Ebene haben wir Entscheidungen zu treffen. Im Prinzip ist jeder Mensch ist Anbeter. Jeder Mensch betet etwas an. Es gibt keine Menschen, die nicht anbeten. Zu jeder Zeit, in jedem Moment ist für ihn entweder Gott von höchster Bedeutung oder etwas anderes. Jeder Mensch ist ein Anbeter. Die Frage ist nicht, bist du ein Anbeter oder nicht? Die Frage ist, was betest du an? Das ist die Frage. Es spielt keine Rolle, was der Mensch anbetet. Wenn es nicht Gott ist, dann ist es ein Götze. Und so entsteht der Götzendienst des Herzens. Das ist nicht alles. Eine weitere Entwicklung findet statt, nämlich der zweite Austausch. Vers 25, der zweite Austausch, da füllt bitte ein, aus Wahrheit durch Lüge. Also Wahrheit wird durch Lüge ausgetauscht. Wir lesen den 25. Vers. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten, wieder der Begriff vertauschen kommt hier vor, und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Also der zweite Austausch wird die Wahrheit durch Lüge ersetzt. Der erste Austausch auf der Ebene der Anbetung und der zweite Austausch, hier ist die Ebene des Denkens. Wahrheit wird mit Lüge ausgetauscht, ersetzt. Also die Brille der Weltanschauung wird verzerrt. Also wir sprechen oft über rosa Brillen, sagt man, ein optimistischer Mensch, sagt man, der hat eine rosa Brille an, er sieht alles im rosa Licht. Und jeder hat so seine eigene Brille. Aber wenn hier nicht der Schöpfer angebetet wird, dann bekommt man auch wieder eine Brille und die verzerrt dann alles andere, alles Weitere. Hier wird die Brille uns aufgesetzt und dann sieht man natürlich Dinge ganz anders. Eine Lüge, sie existiert niemals einfach nur so für sich selbst alleine, getrennt, gelöst von allem anderen. Sie ist immer eine Folge der Bedingungen, der Begründungen meines Herzens. Das, eine Lüge, die der Mensch annimmt, sie kommt nicht von außen, sondern von innen. Sie wird begründet mit etwas, sie wird mit etwas gerechtfertigt. Sobald mein Herz beginnt, von dem Schöpfer sich zu entfernen, beginne ich zu begründen, warum es für mich anders nicht geht. So ist es immer. Sobald hier auf der Ebene der Anbetung beginnt diese Änderung, dass ich anstatt den Schöpfer etwas aus der Schöpfung für höchste Priorität halte, sofort beginne ich zu denken, dass anders für mich, anders geht es nicht. Ich weiß, dass es nicht richtig ist, ich weiß, dass es falsch ist, aber tut mir leid, anders kann ich nicht. Und das ist eine Lüge. Das ist schon mal eine Lüge, dass man anders nicht kann, dass es anders nicht geht und dass es muss so sein. Das sind alles Lügen. Ich werde meine Begründungen rechtfertigen. Sogar ich kann so raffiniert vorgehen, dass ich sogar mit der Bibel meine Begründungen rechtfertige, warum ich nicht den Schöpfer anbete. Und ich werde sogar mit der Bibel das begründen. Zum Beispiel eine Frage, warum besuche ich so selten die Bibelstunde? Gibt's ja, jeder hat seine eigenen Begründungen. Jetzt zum Beispiel nehmen wir bei mir, jetzt ich besuche wenig die Bibelstunden, vielleicht sogar nie. Ich sage, ich habe wenig Zeit, ich muss arbeiten, muss meine Familie versorgen. Das ist meine Begründung und da kann ich wunderbar einen Bibeltext zitieren aus 1. Timotheus 5, Vers 8. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Da habt ihr es. Lass mich in Ruhe, ich muss Geld verdienen. 1. Timotheus 5, Vers 8. 1. Timotheus 5, Vers 8. Und jetzt habe ich eine biblische Grundlage, warum ich die Bibelstunde nicht besuchen brauche. Und ich habe irgendwelche, weil hier auf dieser Ebene mir nicht um den Schöpfer geht, sondern um etwas aus diesem Bereich, aus dem Bereich der Schöpfung, habe ich, glaube ich, jetzt eine Lüge, die ich selber gebastelt habe. Und die ich spreche noch, frage noch verschiedene Diskussionen. Also raffinierte Fragen kann man stellen, was ist wichtiger, für die Familie zu sorgen oder zur Bibelstunde zu gehen? Was ist wichtiger, was meinst du? Und da kommt dann Billy Graham und sagt, ja natürlich, für die Familie sorgen ist sehr, sehr wichtig. Ah, siehst du, Billy Graham hat gesagt. Ja, also noch ein Punkt, warum ich zur Bibelstunde gehen brauche. Und so sammle ich ich baue ganze Dogmatik auf, Rechtfertigungen dafür, warum ich hier diesen Austausch vollzogen habe. Das führt mich zum die zweite Ebene, dass ich die Wahrheit umtausche und mit der Lüge ersetze. Wenn auf der Ebene der Anbetung nicht mehr Gott, sondern etwas anderes steht, das wird unweigerlich dazu führen, dass man beginnt, mit irgendwelchen Argumenten diesen Austausch zu rechtfertigen. Die Wahrheit wird durch eine Lüge ersetzt. Die Bibel sagt, das ist alles Lügen, was die Menschen da bringen. Es gibt keine Erklärung, Begründung dafür, warum Gott nicht angebetet wird. Es gibt keine Rechtfertigung dafür. Alles wird Lüge sein. Wenn der Mensch sagt, ich bete Gott nicht an, weil, dieses alles ist Lüge. Es gibt nicht. Man hat die Wahrheit durch Lüge ersetzt. Man beginnt irgendwelchen Lügen zu glauben. Man beginnt im Widerspruch zum Wort Gottes zu denken. Und man begründet das. Und wir sind sehr, sehr raffiniert darin. Wenn man so ein bisschen sich vertieft in diesen Dingen, ich merke es an mir selbst, wenn ich etwas tue, was ich weiß, es ist Gott nicht gefällig, ich habe immer eine Begründung dafür. Ich tue das nicht, weil ich nicht weiß, dass es schlecht ist. Nein, ich weiß, dass es schlecht ist, aber mir gefällt es, ich will das und alle tun ja so, na und, ist ja nichts Schlimmes und so weiter und so fort. Ich bringe immer irgendwelche Begründungen dafür. Aber das sollte mich anhalten, sagen, Moment, warum glaubst du jetzt eine Lüge? Das ist nicht einfach so. Der Lüge glaubt man nicht einfach so. Der Lüge glaubt man, weil hier schon etwas passiert ist. Weil hier ein Austausch schon stattgefunden hat. Dort muss man hingehen. Aber das ist noch nicht alles. Der dritte Austausch findet statt. In Vers 26, der dritte Austausch, Moral durch Unmoral. Moral durch Unmoral. Lesen wir den 26. Vers vor. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht. Wieder das dritte Mal, das Wort vertauschen kommt hier vor. Also das ist dieser Begriff ist sehr, sehr wichtig, weil diese drei Vertausche werden hier genannt. Und hier ist der dritte. Sie haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Hier Apostel Paulus gebraucht als Beispiel für das aus der Homosexualität. Aber das heißt nicht, dass es nur darauf beschränkt ist, weil die Liste der Sünden, die nachher kommt, die ist lang und da sind alles drin. Und man kann das auch einfach sagen, so allgemein zusammenfassend sagen, dass sie haben Moral durch Unmoral vertauscht oder richtiges Verhalten durch falsches Verhalten vertauscht. So kann man auch sagen. Hier sind wir wieder an den Werken angelangt, an den Früchten des Baumes. Hier ist die dritte Ebene, das ist die Ebene der Werke. Moral wird durch Unmoral vertauscht. Also wir sehen, dass der Austausch des Anbetungsobjektes führt zur Veränderung im Denken und der Austausch im Denken führt zum Handeln, zu den Werken. So funktionieren wir. Wir tun niemals einfach so, etwas einfach so, weil dieser Prozess findet dauernd in uns statt. Diese drei Austausche dauernd. Und das, was man sieht natürlich, das ist hier, dieses, das ist wieder die Früchte, die sieht man dann, die Werke. Und dann, ja, das Problem ist wieder dasselbe, wir sagen, wir arbeiten immer nur an dieser kleinen Spitze, aber in die Tiefe, in die breite Grundlage wollen wir gar nicht gehen. Und wenn man aber das nicht macht, dann wird hier diese Veränderung, die werden so viel bringen wie das Ankleben von Früchten. Es wird nicht viel was bringen, dauerhaft. So entsteht unser Verhalten. Anbetung führt zum Denken und dann geht es zum Verhalten, zum Handeln. Wir füllen aus, wie viele Dinge haben Menschen verwandelt bzw. ausgetauscht? Einfach die Zahl 3 eintragen, 3. Was wurde verwandelt, in welcher Reihenfolge? Da habt ihr 3 Striche. Könnt ihr das nochmal eintragen? Schöpfer durch Schöpfung, beim ersten Strich habt ihr da, ja? Und dann Wahrheit durch Lüge und Moral durch Unmoral. Also Schöpfer durch Schöpfung wurde vertauscht oder verwandelt, Wahrheit durch Lüge, Moral durch Unmoral. Diese Reihenfolge ist wichtig, diesen Prozess zu verstehen, ist auch sehr wichtig, dann verstehen wir, wie das funktioniert in uns. Und dann, wenn wir das kennen, wissen, dann können wir Frage stellen, wo soll ich anfangen? Wie kann ich auch diesen Prozess aufhalten oder verändern? Punkt 1. Wenn irgendetwas außer Gott steuert mein Herz, füllen wir aus, ja? Wenn irgendetwas außer Gott steuert mein Herz, Vers 23, wird das mein Denken, das heißt meine Lebensphilosophie oder meine Lebensbrille, mein Denken verzerren, Vers 25, und sich in falschem Verhalten, Vers 26, Verhalten manifestieren, das heißt sich offenbaren, sich zeigen. Wenn irgendetwas außer Gott steuert mein Herz, wird es mein Denken verzerren und sich in falschem Verhalten manifestieren, offenbaren, zeigen. Nicht immer ist das Verhalten der Menschen erkennbar unmoralisch und destruktiv, wenn dieser Prozess stattfindet. Das heißt nicht, dass hier immer wird etwas Unmoralisches sein, immer etwas Abscheuliches. Das Verhalten kann sehr schön und korrekt aussehen und trotzdem falsch sein, trotzdem aus hier stammen, weil nicht der Schöpfer angebetet wird, sondern etwas von der Schöpfung und trotzdem aus irgendwelcher Lüge stammen. Das muss man auch berücksichtigen. Zum Beispiel, warum hat Jesus die Pharisäer zurechtgewiesen? Sie haben doch das Gesetz gehalten, das war doch gut. Und äußerlich war doch alles in Ordnung bei ihnen. Jesus sprach ihre Beweggründe an, ihre Motivationen. Gerade das, weil hier bei ihnen dieser Austausch stattfand, das hat Jesus angesprochen. Und deswegen hat er sie so hart angegriffen, hat gesagt, ihr Heuchler und getünchte Gräber und so weiter. Ja, äußerlich war das bei ihnen ganz gut, aber hier hat es nicht gestimmt. Also das heißt, deswegen müssen wir verstehen, also nicht immer, wenn die Werke böse sind, dann ist etwas nicht in Ordnung. Auch wenn die Werke gut sind, es kann trotzdem nicht in Ordnung sein. So kompliziert hat die Sünde alles gemacht in uns. So verdorben sind wir, dass man kann sogar Gutes tun und dabei überhaupt nicht an Gott denken. Ich tue Gutes, damit die Menschen mich loben, zum Beispiel. Und jetzt haben sie mich nicht gelobt, jetzt mache ich nichts mehr Gutes. Jetzt werde ich nicht mehr aufräumen. Ich habe geputzt und niemand hat sich bedankt. Ich habe in der Küche gearbeitet, niemand hat Dankeschön gesagt, jetzt arbeite ich nicht mehr in der Küche, kocht selber. Ging es um Gott oder was? Also, aber als ich gekocht habe, sah so alles gut aus. Als ich gepredigt habe, sah so alles gut aus, äußerlich. Und doch, hier war alles andere als gut. Und wie viel mehr, wenn die Werke schlecht sind, dann ist es hier hundertprozentig falsch. Wenn schon bei guten Werken nicht immer die Grundlage stimmt. Bei den schlechten Werken stimmt die Grundlage niemals. Man kann niemals Sünden tun und Gott anbeten. Das geht nicht. Die Welt sagt uns zum Beispiel, es ist nicht wichtig, woran man glaubt. Die Welt sagt, es ist nicht wichtig, was hier geschieht. Hauptsache, hier bist du ein ordentlicher Mensch. Hier musst du dich korrekt verhalten. Dieses hier spielt keine Rolle. Deswegen sind die Menschen so verwirrt mit dem Glauben. Welcher Glaube ist richtig, besser? Und immer mehr dieser Gedanke, ach, es ist egal, woran man glaubt. Hauptsache, dass man keine Kriege führt und Toleranz und so weiter. Natürlich, man muss keine Kriege führen. Wer an Gott glaubt, der führt keine Kriege, ist ja klar. Und wer an Gott glaubt, der hat sehr viel Toleranz zu Menschen und so weiter. Aber Menschen kommen durcheinander und die Welt sagt, es ist nicht wichtig, was man glaubt. Hauptsache, sich korrekt zu verhalten, ist wichtig. Und was sagt Gott? Was sagt die Bibel? Können wir uns erinnern, die 10 Gebote, wie beginnen sie? Mit welchen Worten? Kann das jemand so sagen, spontan? Mit welchen Worten beginnen die 10 Gebote? Wie? Ich bin der Herr, dein Gott. Ja, ich bin der Herr, dein Gott. Ja? Die 5 Gebote geht es um die Beziehung zu Gott, Anbetung Gottes und so weiter. Die anderen Gebote gehen um Beziehung unter Menschen, geht es um moralisches Verhalten. Aber auch weiterhin, Bücher Mose, wo Gott seinen Willen verkündigt, seine Gebote gibt, sehen wir immer wieder, sagt er, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst das und das und das tun, zum Beispiel. Warum? Ich bin der Herr. Oder du sollst das und das nicht tun. Warum? Ich bin der Herr. Sehen wir die Begründung? Die Motivation für dieses wird hier gelegt. Ich bin der Herr, deswegen musst du hier so entweder sich verhalten oder nicht verhalten. Solltest du tun oder nicht tun. Alles geht darum, warum tust du das, was du tust. Und das wird hier entschieden, auf dieser Ebene. Entweder geht es dir dabei um den Schöpfer oder um den Schöpfer. Und es ist egal, um welche Frage das ist. Worüber diskutierst du jetzt im Moment mit jemandem, hast Auseinandersetzungen, streitest und so weiter? Prüfe dich selbst. Worum geht es dir da? Geht es dir um Gott, dass du willst Gott ehren? Oder geht es da, weil du etwas anderes willst? Das heißt nicht, dass das, was du willst, ist falsch. Das heißt nicht, dass du nicht haben durst. Aber was ist für dich so wichtig, dass deine Werke, was offenbaren sie? Offenbaren sie diese Linie oder diese Linie? Offenbaren sie, dass du Gott anbetest oder offenbaren sie, dass du etwas aus dem Bereich der Schöpfung anbetest. Wir füllen weiter aus, dass das, wodurch mein Herz kontrolliert wird, das Anbetungsobjekt, in den Klammern, tragt ein, das Anbetungsobjekt. Also das, wodurch mein Herz kontrolliert wird, das Anbetungsobjekt, wird unbedingt mein Denken und meine Wahrnehmung der Realität beeinflussen und das wird unbedingt durch mein Verhalten zum Ausdruck gebracht. Die Welt sagt, das ist nicht wichtig. Ja, das haben wir schon hier. Ja, also mein Verhalten wird durch meine Anbetung geprägt. Und das Objekt meiner Anbetung wird mein Denken, meinen Glauben, meine Weltanschauung bestimmen. Und das wird unbedingt durch mein Verhalten zum Ausdruck kommen. Das ist derselbe Gedanke. Der Anfang und der Grund meines Verhaltens liegen im Objekt meiner Anbetung. Also die Ursache dafür, was ich tue, sie liegt hier. Sie liegt darin, was ich jetzt in diesem Moment für das Wichtigste halte. Wofür jetzt in diesem Moment kämpfe ich? Wofür bin ich bereit, jetzt alles zu unternehmen? Und das ist entweder ist es der Schöpfer oder ist es etwas aus dem Bereich der Schöpfung. Und da, hier trennen sich die Geister. Diese alle Dinge, die wir vorher aufgezählt haben, was den Menschen wichtig sind, Erfolg, Gesundheit, Geld und Familie, Kinder und so weiter, für wen sind diese Dinge wichtig? Für mich sind sie wichtig. Wer steht im Zentrum? Ich stehe im Zentrum. Der dreifache Austausch geschieht auf eine verdeckte, verschleierte Art. Es geschieht nicht so offensichtlich, dass der Mensch selber das sofort merkt. Und wir merken es kaum, wie dieser Austausch dauernd sich vollzieht, aber wir nehmen ihn kaum wahr. Wir sind uns dessen nicht bewusst. Und doch werden wir von unserem Herzen dauernd betrogen. Unser Herz leitet uns immer hierher. Unser Herz führt uns immer hierher, weil unser Herz ist bösartig und es ist verdorben. Deswegen, unser Herz wird uns immer sagen, ja, gönn dir doch endlich, du hast doch Recht auf etwas, du musst das haben, wenn du das nicht bekommst, kannst du nicht glücklich sein, wenn du das und das nicht kriegst, die Menschen werden über dich spotten und was werden die Menschen sagen, wenn du das und das, es geht dabei, um Gott geht es doch überhaupt nicht. Und deswegen, das Herz wird uns immer wieder betrügen, uns in diese Richtung zu gehen. Zum Beispiel, wie argumentieren wir allgemein so in unserem Alltag? Wie denken wir? Wie sieht unsere Denkweise meistens aus? Zum Beispiel, hier habe ich noch vergessen, das zu schalten. Also die Selbstprüfung geht hier auch so und hier ist die Veränderung. Also wie auch bei dem Baum. Von Selbstprüfung ist von den Werken, prüfen wir die Anbetungsgrundlage und hier, wenn wir die Änderung hier vollbracht haben, dass wir den Schöpfer beginnen anzubeten, nicht die Schöpfung, dann werden wir auch die echte Veränderung erleben. Ja, die Veränderung auch hier geht, wie praktisch aus dem Herzen zu den Werken. Hier ist das Herz. Diese zwei Ebenen, sie stellen das Herz dar und hier sind die Werke, die Früchte. Also von den Herzen werden die Früchte, die Werke beeinflusst. Unsere Logik sieht oft so aus. Zum Beispiel, wenn ich rechtzeitig losfahre, werde ich pünktlich zur Arbeit kommen. So denken wir immer. Deswegen fahre ich richtig pünktlich raus und dann kommt es auch pünktlich an. Oder wenn ich den Lernstoff auswendig lerne, werde ich die Prüfung mit sehr gut bestehen. Klingt auch logisch für uns. Wenn ich mich gut verhalte und mit allen einverstanden sein werde, werden alle mich mögen. Zum Beispiel. Akzeptieren, werden mich alle akzeptieren. Aber wir wissen, dass die Ergebnisse oft doch anders sind. Zum Beispiel, ich bin rechtzeitig losgefahren, aber doch im Stau stecken geblieben. Bin ich doch mit Verspätung gekommen. Ich kann den Stoff auswendig lernen und doch kann der Lehrer mich zum Durchfallen bringen. Ist auch passiert, kann auch vorkommen. Ich kann den Menschen, die mir wichtig sind, zustimmen und doch werden sie mich ablehnen und nicht akzeptieren. Auch das kommt vor. Aber wir denken, dass wenn wir dieses machen, dann wird alles in Ordnung. Dann wird alles richtig sein. Und wir merken nicht, wie oft wir beginnen zu denken, dass wir in unserem Leben eigentlich alles unter Kontrolle haben. Und es muss so laufen, wie ich es mir vorgestellt habe. So muss es laufen. Nicht Gott. Ich habe alles unter Kontrolle. Und dann, wenn diese Ergebnisse kommen, dann sind wir enttäuscht, dann sind wir beleidigt, wir sind verletzt über andere Menschen und sogar über Gott. Ja, warum? Ich bin doch rechtzeitig losgefahren. Warum musste der Unfall passieren? Warum hat Gott das zugelassen? Der Anfang und die Ursache dafür liegen in der Anbetung. Punkt 2, die Frage, wovon wird das Herz gesteuert? Wovon wird das Herz gesteuert? Schreiben wir auf. Diese Frage ist viel wichtiger als die Frage danach, was der Mensch tut. Also wovon das Herz gesteuert wird, das ist wichtiger als das, was der Mensch tut. Der Thron des Herzens bleibt nie leer. Wir tragen ein, der Thron. Thron des Herzens bleibt nie leer. Dieser ein heiliger Ort bleibt nie leer. Es gibt so eine Redewendung. Ein heiliger Ort bleibt nie leer. Worauf schauen wir aber? Oft schauen wir nur auf die Früchte. Zum Beispiel, wenn irgendetwas jemand tut und dir gegenüber, er versündigt sich, er tut etwas Falsches dir gegenüber, dann worüber regst du dich auf? Über diesen Bereich oder über diesen Bereich? Worüber regst du dich mehr auf bei dem anderen Menschen? Über die Früchte, über die Werke, die er tut, die falschen Werke, oder über sein Anbetungsobjekt? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke gar nicht an das Anbetungsobjekt. Ich nur auf die Werke schaue ich. Und darüber rede ich, wie kann er bloß, oder wie kannst du bloß, und. Ja, bist du wohl nicht normal, und. Schon wieder. Aber sein eigentliches Problem ist doch hier, nicht hier. So oberflächlich denken wir über uns selbst, auch über andere. Und das ist unser großes Problem. Weil wir nur auf die Früchte schauen und nicht auf die Wurzeln. Aber worin liegen die Probleme des falschen Verhaltens? Die Bibel sagt, in den Werten, in den Schätzen, im Herzen. Da liegen die richtigen Probleme, nicht in den Früchten. Die Bibel sagt, dass wir nicht so sehr auf schlechte Werke achten sollten, als darauf, wovon der Mensch beherrscht wird. Darauf sollten wir achten. Wovon wird der Mensch beherrscht und deswegen tut er schlechte Werke. Das sollte uns mehr Sorge bereiten. Dritter Punkt. Versuchen Sie nicht, Menschen zu irgendwelchen äußeren Änderungen zu bewegen, ohne den inneren geistlichen Kampf gegen die befestigten, götzendienerischen, und jetzt tragen wir ein, Begierden des Herzens anzugehen. Also, die Begierden des Herzens, das ist hier dieser Bereich. Und deswegen, wenn du willst dich ändern, dann fang hier an. Hier allein ist zu wenig. Das wird nichts bringen. Hier muss die wirkliche Veränderung stattfinden. Und dann werden die Werke sich auch verändern. Was nützt es, wenn wir Menschen helfen, einfach eine schöne Fassade anzulegen? Wenn zum Beispiel du jetzt ein Geschwür hast, irgendwo hier am Bauch, und das ist schon so dick geworden und eitert und so weiter, kommst zum Arzt und der Arzt sagt, ach, nicht schlimm, komm, ich tue einfach einen Gips drauflegen und fertig. Ich glaube, das zweite Mal gehst du zu diesem Arzt nicht mehr. Ein guter Arzt, der wird untersuchen, was das ist, und wahrscheinlich aufschneiden, und dann rausholen, was da drin ist. Aber so, wenn man nur zumacht jetzt und einen schönen Sack zieht an, dann sehen die Menschen dieses Geschwür nicht. ist alles in Ordnung, kannst lächeln gehen und niemand merkt was, Problem behoben. Nein, das muss aufgeschnitten werden, die Ursache muss gefunden werden. Man darf, natürlich gibt es Fälle, wo man sagen muss, jetzt das darf nie passieren. Das muss, oder das musst du sofort aufhören. Sicher. Das gibt sowas. Aber man darf nicht dabei stehen bleiben. Man muss tiefer gehen, sagen, daran arbeiten, was geschieht bei mir hier, damit dieses nicht mehr vorkommt. Hier muss ich die Änderungen erleben. Man sollte tiefer gehen, um zu sehen, warum ich so gehandelt habe. Die Hauptursache bleibt immer dasselbe. Ich bin so, weil ich was? Oder ich tue so, ich handle so, weil ich was? Wie? Ja, weil ich anbete. Nur was ich anbete, das muss ich so viel Mut haben und Ehrlichkeit und sagen, kann ich sagen, dass ich sündige hier, weil ich Gott anbete? Oder wenn ich sage, ich sündige hier, weil ich hier etwas anderes als Gott anbete, dann liege ich auf der wahren, auf der Wahrheitslinie. Das Verhalten des Menschen wird von diesen zwei Faktoren bestimmt. Wurde das Anbetungsobjekt ausgetauscht? Anbetungsobjekt, wurde es ausgetauscht? Davon wird es bestimmt, also das Verhalten des Menschen. Dann wurde auch die Wahrheit ausgetauscht. Also Anbetung und das Denken oder Anbetung und die Wahrheit. Wenn hier ausgetauscht wurde, Anbetung ausgetauscht wurde, dann wurde auch die Wahrheit ausgetauscht, unbedingt. Wurde die Wahrheit ausgetauscht, dann wurde auch das Verhalten ausgetauscht. Also das Verhalten ist von diesen zwei Faktoren abhängig, von dem Anbetungsobjekt und von der Wahrheit oder Lüge, die jetzt eben davon daraus kommen. Dieser Prozess findet in uns dauernd statt. Es ist nicht so, dass geistliche Menschen diesen Prozess nicht haben, aber ungeistliche oder ungläubige Menschen, die haben damit zu tun. Nein, jeder Mensch hat damit zu tun, denn das ist das Wesen unserer fleischlichen Natur, unserer sündigen Natur, unseres sündigen Herzens, unseres verdorbenen Herzens. Das ist das Wesen davon, dass dieser Prozess dauernd stattfindet. Und das ist der geistliche Kampf unserer Seele. Es ist der geistliche Kampf in uns selbst. Wer wird angebetet? Darum geht es. Nicht, was ist richtig, was ist falsch. Was darf und was darf man nicht. Nicht darum geht es, sondern wer wird angebetet? Gott oder etwas anderes? Und unsere Werke offenbaren es jedes Mal, wen oder was wir anbeten. Unsere Werke, sie offenbaren das. Mit den guten Werken ist das nicht immer deutlich und klar, aber die schlechten Werke, das ist immer hundertprozentig. Wenn schlechte Werke vorhanden sind, dann betet der Mensch, bete ich, in diesem Moment, in dieser Frage, nicht Gott an. Ich kann tausendmal Recht haben, aber wenn die Frucht schlecht ist, dann ist auch der Baum schlecht. Ein heiliger Ort bleibt nie leer, dieser Ort. Entweder wird hier der Schöpfer, Gott, angebetet oder etwas aus der Schöpfung, aus dem Bereich des Erschaffenen. Wir sehen, wie Anbetung, sie beeinflusst das Denken und das Denken beeinflusst unser Verhalten.